Gleich geht es los mit der neuesten Episode Rausgehört. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Die Freiluftsaison geht wieder los. Erlebe hochwertiges Abenteuer-Equipment zum Anfassen und Ausprobieren. Dazu spannende Vorträge, Workshops und entspannte Abende in den coolsten Outdoor-Locations deutschlandweit. Auch in deiner Nähe. Check jetzt alle Termine auf globetrotter.de/freiluft und komm kostenlos vorbei.
Rausgehört.
Die Gerüche, aber auch Geräusche, die Menschen, der ganze Umgang, auch diese, ja, viel zitierte Gastfreundschaft, reiche Kultur, das ist ja etwas inzwischen für mich sehr Vertrautes.
Gerade weil ich eine Frau bin, ist das Reisen für mich sehr einfach, denn die Menschen kümmern sich. Sowohl Männer als auch Frauen wollen, dass es mir gut geht. Ich werde dort gefüttert, beschenkt und herumgeführt.
Der Nahe Osten. Für die meisten von uns sind das ferne Länder und eine völlig andere Kultur. Nicht so für Nadine Punks und Lutz Jäkel. Beide sind schon durch zahlreiche Länder der arabischen Welt gereist, haben zum Teil auch länger dort gelebt. Die Leidenschaft für den Orient hat sie zu einem Team gemacht und gemeinsam auf die Bühne gebracht, wo sie begeistert von ihren Reisen erzählen. Ich möchte von Nadine und Lutz wissen, wie unterschiedlich sie Reisen aus weiblicher und männlicher Sicht erleben, warum die Gastfreundschaft im Orient ihresgleichen sucht und wie jede und jeder von uns diese Region der Widersprüche entdecken kann. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Wir sind zu Gast im Orient. Das ist ja eine Region, die ja auch durch ihren besonderen Geschmack in Erinnerung bleibt. Jetzt frage ich mich, welches Gewürz habt ihr beide da sofort im Kopf? Vielleicht sogar mit nach Deutschland genommen. Nadine, was ist da bei dir das Gewürz Number One?
Tatsächlich bin ich ganz schlecht im Kochen und deswegen, verbinde ich nicht unbedingt Gewürze mit dem sogenannten Orient. Bei mir ist es aber eher eine Melange aus verschiedenen Gerüchen. Also wenn ich das erste Mal wieder ein Land im Nahen Osten betrete, dann ist da ein ganz spezieller Duft in der Luft und das ist eine Mischung aus Weihrauch, Jasmin, Abgasen und wenn man am persisch-arabischen Golf unterwegs ist, noch das Salz des Golfes. Und dieser spezielle Duft oder dieser Geruch, den gibt es nur dort in dieser Region. Und wenn du von Gewürzen sprichst, dann würde ich das im weitesten Sinne so zusammenfassen.
Ist akzeptiert. Lutz, wie ist bei dir? Hast du irgendein Gewürz zu Hause bei dir stehen, was dich an diese Länder erinnert?
Du, mir fällt es ja schon total schwer, diesem tollen Gemälde an Gerüchen und Gewürzen, das Nadine gerade gezeichnet hat, etwas entgegenzusetzen. Weil genau das, was sie gerade beschrieben hat, verbinde auch ich mit dem sogenannten Orient. Aber im Gegensatz zu Nadine koche ich sehr gerne und auch sehr häufig. Und da habe ich tatsächlich ein Lieblingsgewürz und das ist bei mir der Kumin. Oh. Jetzt nicht Safran, ne? Man verbindet ja oft Safran mit dieser Region, aber der riecht ja gar nicht so stark. Aber wenn ich so durch den, jetzt auch gedanklich in Erinnerung schwelgen, durch den Zug von Damaskus zum Beispiel laufe, dann habe ich sofort Kumin in der Nase, weil das ist eines meiner Lieblingsgewürze und ja auch ein ganz bekanntes und sehr dominantes Gewürz in der arabischen Küche.
Die arabische Welt, sie schmeckt, sie riecht, sie klingt nicht nur besonders, sie ist auch in vielen Dingen anders und umso spannender. Wir reisen jetzt hin, hier im Podcast.
Rausgehört.
Ganz kurz für alle, die euch noch nicht so genau kennen, euer Weg in die arabische Welt und schließlich ja auch zueinander als Arbeitsteam, als wirklich eingespieltes Team mittlerweile. Wie kam das? So euer Lebenslauf, vielleicht können wir den noch mal kurz einmal beschreiben. Nadine, wie hat's dich in die arabische Welt irgendwann gezogen?
Ich glaube, das ist so ähnlich, als wenn du dich in eine Person verliebst. Du kannst gar nicht so genau sagen, was es ist, was dich jetzt verzaubert und fasziniert hat. Plötzlich ist es um dich geschehen. Und so ähnlich war das mit mir auch mit dem Nahen Osten, also sowohl arabische Länder als auch der Iran. Ich bin dort, das war zwischen, ja so um 2016 rum, bin ich das erste Mal alleine in den Iran gereist und die Liebenswürdigkeit der Menschen und Ja, und auch die Gerüche, die ich eben angesprochen habe und all dies zusammen, das hat mich dann vom ersten Augenblick an gecatcht. Und ja, seitdem bin ich dem Nahen Osten treu geblieben. Also ich würde es mit einer Art Verzauberung vergleichen, wie bei einer Person, die man toll findet.
Oh, sehr schön. Lutz, du warst ja vor allem auch als Fotograf unterwegs, hast sogar dort auch gelebt in der Region. Wie war es bei dir?
Bei mir geht es tatsächlich noch ein bisschen weiter zurück, sogar ein bisschen in die Kindheit, wenn man es genau nimmt. Ich habe ja durch den Beruf meines Vaters mal in Istanbul gelebt als Kind, von meinem 5. bis zu meinem 10. Lebensjahr. Eine sehr prägende Kindheitsphase und habe damit sozusagen schon in einem kleinerem Teil des sogenannten Orients gelebt als Kind. Das hat mich sehr geprägt und bin später dann nach der Schule, nach dem Abitur, mal dann mit dem Rucksack durch den Nahen Osten, durch den Vorderen Orient gereist. Und das hat mich tatsächlich auch fasziniert, auch ein Stück weit verzaubert und vor allem interessiert und habe dann ja auch beschlossen, Islamwissenschaften zu studieren, auch Geschichte, um mich dann mit dem Kulturraum näher zu beschäftigen, um die Menschen näher kennenzulernen und habe dann auch genau während des Studiums eine Zeit lang in Sana'a im Jemen gelebt und später auch in Damaskus in Syrien. Bin dann immer wieder durch den Nahen Osten gereist und das mache ich jetzt nunmehr seit, ja, mittlerweile fast 30 Jahren und bin bis heute fasziniert von dieser Region.
Ja, man hört euch das an, auch gerade wenn ihr gemeinsam auf der Bühne steht oder es gibt ja auch gemeinsame Produktionen. Man kann einen Trailer von euch sehen auf eurer Webseite, solche Dinge. Es ist ja eine Region, die aber für viele einfach auch durch Vorurteile, vielleicht auch durch Medienberichterstattung geprägt ist, die viele von uns auch gar nicht kennen. Ihr wollt das ja ändern. Ich glaube, das ist auch ein Teil eurer Mission, dass ihr die Menschen begeistert für den Nahen Osten, aber auch ehrlich zeigt, wie es dort ist. Denn manche Vorurteile, kann man ja schon sagen, werden leider auch immer wieder bestätigt. Lutz, wie war das für dich bei deinen Reisen so über die vielen Jahre? Es ist schon auch eine andere Region, eine andere Kultur. Das darf man, glaube ich, sagen, oder?
Absolut, natürlich. Es ist eine andere Region, wobei ich auch gerne immer eher von, wie du auch sagst, einer anderen Region spreche und nicht von einer fremden Region, weil das Wort fremd, das schafft sofort eine gewisse Distanz. Und die Erfahrung zeigt allerdings auch, sowohl durch das Studium als auch durch die vielen Reisen, dann habe ich auch während des Studiums beispielsweise auch eine Zeit lang als Studienreiseleiter gearbeitet. Also ich bin dann mit deutschsprachigen Reisegruppen von Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg dann in den Nahen Osten gereist, vornehmlich nach Syrien, da war ich dann auch sehr häufig, aber auch in Libanon und in Jordanien. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Reisegäste, die dann mit mir so in aller Regel knapp 2 Wochen durch diese Länder gereist sind, eben im Rahmen einer Studienreise, dass die vorher schon so ein bisschen Erfahrungen gesammelt haben in dieser Region durch Reisen. Meistens waren sie schon mal vielleicht im Oman, vielleicht waren sie mal in Ägypten, Tunesien. Das sind so ein bisschen die Einstiegsländer, vielleicht auch Jordanien. Aber zum Beispiel Syrien, das ist kein Einstiegsland für diese Region. Und doch waren viele Leute dann auch interessiert daran. Und wenn ich mit ihnen durch diese Länder gereist bin und ihnen dann 2 Wochen dieses, bleiben wir mal bei Syrien, dieses wirklich kulturell, historisch und menschlich so vielfältige Land zeigen konnte, dann waren auch die Reisegäste in aller Regel fast, möchte ich sagen, auch verzaubert, zumindest sehr beeindruckt und waren auch vielleicht ein Stück weit überrascht über diese Vielfältigkeit, die vor allen Dingen aufgezeigt hat, dass eben nicht alles so anders ist und so fremd, wie man manchmal mit dem Blick von außen wahrzunehmen scheint. Wenn man sich also auf diese Länder und vor allem die Menschen einlässt, dann stellt man eben fest, dass es in aller Regel auch sehr viel mehr Gemeinsamkeiten gibt als Trennendes. Und genau das, was du eben auch angesprochen hast, ich glaube, das aufzuzeigen, das sehe ich schon sehr, sehr lange als meine Aufgabe als Fotojournalist und auch als jemand, der sich in der Region ganz gut auskennt. Aber es geht nicht um diese Einseitigkeit und auch nicht darum, etwas zu beschönigen, sondern wir wollen die Vielfalt aufzeigen. Und zu dieser Vielfalt gehören natürlich auch durchaus negative Aspekte, also nur um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, wir sprechen natürlich auch von Menschenrechtsverletzungen. Wenn wir über den Jemen erzählen, dann erzählen wir von der Zeit, wie ich dort mal vor 30 Jahren gelebt habe, aber wir gehen natürlich auch auf den Krieg ein, der dort wütet und ja zu der größten humanitären Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg geführt hat in diesem Land. Also wir versuchen dort eben auch die Vielschichtigkeit aufzuzeigen.
Ja, das ist auch ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Nadine, vielleicht kannst du das auch kurz erklären. Ihr werdet da nicht bezahlt von irgendwelchem Ölgeld, wie vielleicht ein Vorurteil sein könnte, damit ihr hier sagt, fahrt doch mal in die Region, macht da Urlaub, ist alles ganz toll, reist dorthin, sondern es ist die ureigene, ja, Leidenschaft für die Region, die euch antreibt, auch immer wieder wieder dorthin bringt. Und diese Faszination für eine doch andere Kultur, glaube ich, kann man sagen. Und auch diese Gastfreundschaft, die du auch wahrscheinlich immer sehr im Herzen mitträgst, oder?
Ja, genau. Also ich reise fast nie über irgendwelche offiziellen Stellen. Ich bin immer nur als gewöhnlicher Tourist unterwegs. Ich schreibe ja auch Bücher über die Region und niemals gehe ich als Journalist irgendwo hin. Ich bezeichne mich sowieso nicht als Journalist, sondern als Schreiber. Also nein, ich bin da immer unterwegs und spreche mit normalen Menschen, mit normalen Männern und Frauen vor Ort und möchte etwas über ihre Hoffnungen hören, über ihre Verzweiflung, über die Liebe, über all das, was das Menschsein ausmacht. Und das ist es auch, was mich interessiert. Und natürlich auch diese ganzen Ambivalenzen und Ambiguitäten, die man in den Ländern vielleicht etwas stärker hat als bei uns. Wir haben gerade von Saudi-Arabien gesprochen. Saudi-Arabien ist ein sehr kompliziertes Land, in dem verschiedene Realitäten gleichzeitig nebeneinander existieren und wie die Menschen sich dann zwischen Übergängen und Umbrüchen entlanghangeln, das ist das, was mich interessiert. Alles Öffentliche, alle Pressereisen oder was auch immer da angeboten wird, das interessiert mich nicht.
Und trotzdem, Nadine, es ist ja gar nicht ganz so leicht, dorthin zu reisen im Vergleich zu Mallorca, jetzt mal ein blödes Beispiel, aber es ist ja schon eine andere Welt, eine Reise, die man anders organisieren muss. Und wenn du sagst, dass du eben nie offiziell als Journalistin reist, gehst du auch ein gewisses Risiko ein, kann ich mir vorstellen, weil irgendwo hast du ja schon dein Equipment dabei. Du machst Fotos, du machst vielleicht auch mal Videoaufnahmen, Audioaufnahmen. Sowas wird ja schon bemerkt vor Ort. Oder könnt ihr da auch beide komplett frei agieren, ohne dass da mal komische Rückfragen kommen?
Ja, das kommt sehr auf das Land an. Also zum Beispiel, wenn du im Iran unterwegs bist oder auch in Bahrain, da ist bei der Einreisebestimmung ganz klar vorgegeben, dass Journalisten oder überhaupt Schreiber nicht rein dürfen und schon gar nicht auf dem Touristenvisum. Ich mache das dann trotzdem und hoffe, dass alles gut geht. In Saudi-Arabien oder auch in Katar zum Beispiel ist es anders. Man würde das vermuten, dass es da noch strenger ist. Tatsächlich nicht. In den Einreisebestimmungen steht nichts davon, dass man nicht einreisen darf, wenn man jetzt schreibt oder journalistisch tätig ist. Also natürlich ist es ein gewisses Risiko, wenn man zum Beispiel in den Iran reist und dann darüber schreiben möchte. Und ich mache das auch nicht. Also ich sitze nicht irgendwo rum und schreibe in so eine Kladde, ja. Also solche Dinge vermeide ich dann. Ich tippe immer alles in mein Handy und sichere meine Dateien dann später im Hotel und schicke das dann nochmal in eine Cloud und so. Also ich habe schon einige Dinge, auf die ich dann Acht gebe. Aber grundsätzlich geht das schon. Also ich bin ja auch immer wieder zurückgekommen. Also mir ist nichts passiert. Aber ja, du hast recht, je nachdem, wo man ist, sollte man ein wenig aufpassen.
Lutz, wie ist bei dir? Du kennst die Region ja seit mehr als 30 Jahren. Hast du gewissermaßen mittlerweile einen Heimvorteil, nenne ich es mal? Also kennst du andere Wege, andere Menschen vor Ort, um vielleicht auch ein bisschen freier schon ja dort berichten zu können? Oder ist es für dich auch nach wie vor so ein bisschen immer so ein Herzschlagmoment? Wie klappt's mit den offenen Worten, mit den ja sichtbaren Fotos, die du ja immer mitbringst und die auch toll aussehen? Also du versteckst die Kamera ja nicht, ganz bewusst auch nicht.
Das stimmt. Gewissen Heimvorteil habe ich vielleicht insofern, als ich ein bisschen Arabisch spreche. Ich habe es vor einigen Jahren noch besser gekonnt, aber so leider geht die Sprache ein bisschen verloren. Aber es reicht noch, um zumindest, wenn ich unterwegs bin, mich mit den Menschen ein bisschen austauschen zu können, auch ein bisschen Smalltalk zu machen. Und das öffnet natürlich auch nochmal auf andere Art und Weise vielleicht Türen und vielleicht auch die Herzen. Seit einigen Jahren genieße ich das, jetzt auch mit spiegellosen Kameras unterwegs zu sein, die deutlich kleiner und kompakter sind, leichter auch. Und die fallen nicht mehr ganz so stark auf. Ich versuche das auch, man nennt das auch ein bisschen im Jargon, wenn man das so nennen mag, Low Profile. Also ich versuche auch, die Kameras in einer Tasche mit mir zu tragen, die nicht sofort als Fotokamera zu erkennen ist und muss auch nicht unbedingt, lässt sich nicht immer vermeiden, aber mit beiden Kameras sichtbar dann durch die Gegend zu latschen und zu beobachten und zu fotografieren. Manchmal habe ich nur eine Kamera am Mann. Und die andere eben der anderen Tasche. Also ich versuche auch möglichst unauffällig zu sein, aber es lässt sich auch nicht immer vermeiden, dass ich auffalle, weil ich eben auch viel fotografiere, aber das ist auch okay. Also das ist einfach Teil meines Jobs, meines Berufs und Aber es ist nach wie vor tatsächlich auch so, wie Nadine sagte, je nachdem, in welchem Land man unterwegs ist und wofür man unterwegs ist. Ich reise beispielsweise auch nie als Journalist ein, weil das tatsächlich dann die Arbeit auch ein bisschen erschweren würde, weil man dann auch schon am Flughafen letztendlich gescannt wird und auch als solcher dann einreist. Je nachdem, wo man unterwegs ist, dann wäre man auch vielleicht unter stärkerer Beobachtung. Als Tourist ist es deutlich einfacher und mein Gott, ich meine, heutzutage fotografiert jeder. Das macht tatsächlich auch das Arbeiten ein bisschen leichter als noch vor ein paar Jahren. Das habe ich auch ganz deutlich gemerkt, eben durch das lange Reisen durch diese Region, dass die Menschen heute, was das Fotografieren allgemein angeht, deutlich entspannter sind, weil ja ohnehin jeder fotografiert und filmt mit dem Smartphone. Und klar, wenn man dann mit der etwas besseren Kamera vielleicht ankommt, dann ist nochmal was anderes, aber trotzdem hat das die Arbeit in den letzten Jahren etwas vereinfacht.
Das heißt, die Menschen begegnen gerade dir mit Kamera vielleicht auch zunehmend offener, weil durch Social Media und so, und jeder hat ja mittlerweile ein Smartphone, ist es eben schon gelebter Alltag, aber trotzdem, du musst ja auch immer dann sagen, ich benutze die Bilder, was weiß ich, für die Presse, für Vorträge, sowas musst du ja schon offen kommunizieren, wenn du da die Menschen ablichtest.
Das kommt darauf an. Also du hast recht, also die Menschen sind entspannter und wir haben zum Beispiel das auch ganz oft erlebt, also Nadine bei ihren Reisen, ich auf meinen Reisen, später dann, wo wir auch gemeinsam im Irak waren, haben wir das dann auch gemerkt, dass vor allem wir dann die Fotoobjekte gewesen sind, vor allem im Irak, wo es wirklich fast keine Touristen gibt, keine Reisenden in dem Sinne, im klassischen Sinne, und dann wir immer angesprochen worden sind. Die Leute haben manchmal gar nicht gefragt, wo wir herkommen, was wir hier machen, sondern die fanden das schon so sichtbar, waren wir beide ja offenbar Touristen, Reisende und waren dann ein begehrtes Fotoobjekt und sind dann sofort fotografiert worden als Selfie und sofort hochgeladen worden auf Snapchat, auf TikTok, auf Insta und insofern das lieben die Leute dort ja auch. Ich meine, in all diesen Ländern hat auch fast jeder mittlerweile ein Smartphone natürlich und sie sind oftmals, gerade bei Social Media, noch viel, viel aktiver, als wir das bei uns sind. Das mag man ja kaum glauben, aber gerade Saudi-Arabien ist da auch so ein Land und insofern, ja, macht es ein bisschen einfacher und ganz ehrlich, ich, nur weil ich eine bessere Kamera habe und ich dann vielleicht auch mal ein Foto mache, sage ich nicht immer sofort, dass ich diese Bilder vielleicht für eine Reportage verwende, für ein Buchprojekt, für einen Vortrag. Das ist auch ganz ehrlich, da sind wir hier bei uns auch, wie soll ich sagen, ein bisschen strikter, was so Persönlichkeitsrechte angeht. Ich will nicht sagen, dass ich damit sehr lax umgehe und das immer verheimliche, aber die Erfahrung zeigt einfach auch aus den letzten Jahren, dass die Menschen damit viel entspannter umgehen. Also wenn ich dir mal sage, du, ich mache übrigens vielleicht ein Buch über euer Land oder wir machen Vorträge und sagen dir, echt cool, ja Mensch, soll ich mich nochmal anders hinstellen, soll ich mal anders, weißt du so. Ja, ja. Also die sind da, oftmals gehen die damit ganz anders und entspannter um. Zumindest wenn man reist und den Menschen begegnet und sich mit ihnen ein bisschen austauscht. Und weißt du, es ist ja auch so, wenn man gerade, da habe ich dann vielleicht tatsächlich ein bisschen den Vorteil, wenn ich da mit den Menschen auch so ein bisschen in ihrer Sprache spreche, also mit Arabisch, das ist für viele in dieser Region echt faszinierend. Also wenn sie so sagen, hä, wieso sprichst du Arabisch? Und wenn ich dann sage, ja, das habe ich mal studiert, schon eine Weile her, aber und kann mich da ein bisschen austauschen, dann sind sie meistens oft noch offenherziger, als es ohnehin in aller Regel schon sind. Und mit dem Fotografieren habe ich da wirklich die Erfahrung gemacht, da sind die meisten ganz entspannt.
Klingt sehr sympathisch. Sowieso, die Region ist ja sehr spannend. Für manche trotzdem vielleicht so ein bisschen, gerade durch die Medienberichterstattung, auch durch die Kriege, ein bisschen abschreckend, ein bisschen mit Angst auch verbunden, dass man vielleicht nicht als erstes an die Region denkt, wenn man jetzt ans Reisen oder an Abenteuer denkt. Lass uns, bevor wir auf Saudi-Arabien und Irak nochmal genauer eingehen, vielleicht nochmal auf dieses männlich und weiblich Reisen kurz eingehen. Das finde ich nämlich ganz spannend. Auch Nadine, wie es für dich war dort in der Region, die ja doch sehr, sehr männlich geprägt ist, gerade beim, wenn man das Straßenbild anschaut, es sind halt vor allem Männer auf den Straßen unterwegs. Die Frauen sind ja eher im Hintergrund, in den Häusern, oft auch ja versteckt so im Alltag tätig, kümmern sich um die Kinder. Wie hast du dieses Reisen aus weiblicher Perspektive erlebt? Weil ich kann mir schon vorstellen, für dich waren mehr Türen sogar dadurch offen, dass du eben auch als Frau dorthin gereist bist.
Also für mich als alleinreisende westliche Frau ist das Reisen im Nahen Osten sehr einfach. Für mich ist es auch viel einfacher, alleine unterwegs zu sein, als wenn ich zum Beispiel mit Lutz unterwegs bin. Wir waren ja immer getrennt unterwegs und im Irak sind wir zusammengereist und dadurch fällt man auch mehr auf. Also nochmal ein kleiner Exkurs zu dem, was Lutz eben gesagt hat, zum Thema Auffallen. Also wenn wir zusammen sind, fallen wir etwas mehr auf, als wenn man alleine ist. Also wenn ich alleine bin, dann kann ich auch viel besser eintauchen und untertauchen, viel besser mitschwingen. Ich bin zu Gast sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen und gerade weil ich eine Frau bin, ist das Reisen für mich sehr einfach, denn die Menschen kümmern sich, sowohl Männer als auch Frauen wollen, dass es mir gut geht, machen sich Sorgen und ja, ich werde dort gefüttert, beschenkt und herumgeführt. Was die Frauen in den Ländern betrifft, muss ich ein bisschen widersprechen, also Das Klischee bei uns ist, ja, dass sie zu Hause sind und nicht nach draußen dürfen, aber tatsächlich ist das so, dass die Frauen zum Beispiel in den Golfländern nicht unsichtbar sind. Sie studieren häufiger als die Männer, ja. Also in fast allen Ländern des Nahen Ostens. Sie gründen Start-ups, sie arbeiten als Designerinnen, als Ingenieurinnen, als Ärztinnen. Sie sind, ich pauschalisiere jetzt vielleicht ein bisschen, aber auf meinen Reisen sind mir bisher fast nur sehr selbstbewusste arabische Frauen und Mädchen begegnet, genauso auch auf der anderen Seite des Golfs, im Iran ebenso. Und ich glaube, dass das ein bisschen ein Vorurteil ist, dass die Frauen da nicht sichtbar sind. Klar sind sie Diskriminierung und Unterdrückung unterworfen immer noch und sie unterstehen noch oft der Kontrolle ihrer Familien. Ja, auch all das stimmt, aber die andere Seite stimmt genauso.
Das heißt, du merkst da, du bist ja auch schon viele Jahre dorthin gereist, vielleicht sogar auch eine Entwicklung hin zu, ja, sich öffnen, vielleicht auch mehr Richtung Demokratie, oder ist das schon noch ein langer Weg? Was denkst du?
Also die Lage der Frau hat sich in den letzten Jahren in den Ländern, also wenn wir von Kuwait, Oman, Katar, Bahrain und den Emiraten sprechen, aber auch von Saudi-Arabien, die hat sich enorm gewandelt und die Emanzipation, die wird nicht ohne Folgen bleiben. Also die jungen Frauen wissen sehr wohl, was sie wollen, auch total egal, ob sie jetzt verschleiert sind oder nicht verschleiert sind. Also das merkt man, zumal man darf ja nicht vergessen, dass im Nahen Osten 60% der Bevölkerung unter 30 Jahre alt sind, ne? Also in manchen Ländern noch mehr als in anderen. Also ich glaube, im Oman ist der Durchschnitt so um die 20 in der Altersdurchschnitt und in Saudi-Arabien sind 60% der Menschen unter 30. Zum Vergleich, der Durchschnittsdeutsche ist 47 Jahre alt, ne? Also allein generativ bewegt sich da schon einiges. Demokratie ist, ich glaube, da müssten wir sehr viele Podcasts zu machen. Aber wenn wir uns den Oman zum Beispiel anschauen, das ist ein Sultanat, also keine Demokratie. Auch da ist die Pressefreiheit eingeschränkt. Aber die Menschen haben jetzt auch kein Bedürfnis nach Demokratie, weil sie verehren zumindest den letzten Sultan, Sultan Qaboos, der neue, der wird auch sehr gut anerkannt und angesehen. Und den Menschen geht es dementsprechend gut. Also ich glaube, dieser Gedanke, da muss jetzt Demokratie hin, ist sehr westlich, in Anführungsstriche, und vielleicht auch nicht für alle das, was sie wollen. Also ich glaube, das müssen die Menschen vor Ort selber entscheiden, was sie wollen, und das ist dann nicht unsere Aufgabe, ja.
Nee, klar, ja, genau. Wobei, ich meine, Menschenrechte, sagt man ja immer, sind nicht verhandelbar. Ich denke, das ist ja klar und schön, wenn sich da was tut, die Frauen selbstbewusster werden. Das ist schön, das so zu hören, vor allem von dir auch als Frau, die ja sehr authentische Einblicke dort auch bekommt. Und ich glaube, Lutz, für dich ist es ein bisschen was anderes, wenn du dorthin reist. Ich glaube, was männliche Menschen dort vor Ort angeht, da kriegst du wahrscheinlich jeden zum Gespräch, nett mal einen Kaffee trinken, nett plaudern oder einen Tee, was man dort eben trinkt. Aber dass du in diese weibliche Welt da Einblicke erhältst, auch authentische Einblicke, ist für dich als Mann, als westlicher Mann, umso schwieriger, kann ich mir vorstellen.
Wenn ich durch diese Region reise und mir überlege, wie habe ich Zugang zu den Menschen, hängt es sehr stark davon ab, wo ich dort reise. Das ist tatsächlich, das war für mich dann auch, muss ich sagen, eine neue Erfahrung. Ich bin ja viele Jahre lang, fast 20 Jahre lang, immer wieder nach Syrien gereist. Habe ja auch eine Zeit lang in Damaskus gelebt. Da hatte ich auch über Freundschaften, vor allen Dingen in Damaskus, in der Hauptstadt, hatte ich natürlich auch Zugang zu Familien. Da habe ich auch Frauen kennengelernt. Einerseits. Und andererseits hatte ich habe einen sehr, sehr guten Freund, Khalid, der auch vor einigen Jahren mit seiner Familie wegen des Krieges aus Damaskus geflohen ist, mittlerweile in Deutschland lebt. Als noch lange Zeit vor dem Krieg ich ihn immer wieder mal in Damaskus besucht habe, da tatsächlich, obwohl er ein sehr liberaler, offenherziger Mensch ist, aber ich habe seine Mutter zum Beispiel über Jahre nicht kennengelernt, weil man da auch noch einen großen Wert gelegt hat auf Privatheit und Öffentlichkeit. Gleichzeitig habe ich aber wiederum ganze Familien anderer Syrer und Syrerinnen kennengelernt, ohne zu Probleme. Jetzt in Saudi-Arabien, wo ich auch im vergangenen Jahr zum ersten Mal war, weil wir dürfen nicht vergessen, nach Saudi-Arabien darf man als Tourist erst seit 2019 einreisen. Da habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, und das ist der große Unterschied auch zu den Reisen und zu den Erlebnissen, die Nadine gemacht hat in dieser Zeit. Da habe ich tatsächlich, was Nadine gerade sagte, eigentlich nur die Möglichkeit, vor allen Dingen eher den männlichen Teil dieser Gesellschaften kennenzulernen, weil Saudi-Arabien sehr viel stärker gesellschaftlich, sehr viel stärker konservativ geprägt ist als beispielsweise Syrien. Und das ist für mich eine ganz neue Erfahrung gewesen, durch ein Land zu reisen, in dem ich tatsächlich vor allen Dingen mit der männlichen Seite des Landes zu tun hatte. Und ja, da wird es dann auch schwieriger. Also ich könnte beispielsweise, ich will es nicht ganz ausschließen, aber es ist deutlich schwerer, wenn ich jetzt in Saudi-Arabien, in Riyadh oder in Jeddah in mein modernes Café gehe und sehe da Männer wie Frauen sitzen, dann würde ich vielleicht Frauen kennenlernen über Bekanntschaften mit den Männern. Aber ich könnte beispielsweise, oder ich würde es mich jetzt gar nicht trauen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich vielleicht aus journalistischer Sicht Interesse habe oder neugierig bin, einfach eine Dame in einem Café anzusprechen. Also das würde ich nicht machen. Ich habe zwar auch Frauen mal kennengelernt, ich habe auch mal, erinnere ich mich noch, in Südsaudi-Arabien an einem Café, da hatte ich aber dann mich vorher auch angekündigt, hatte ich ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einer Managerin eines sehr hippen Cafés. Und wenn wir jetzt an hip denken und Café, da denkst du auch, dann ist auch die Frau entsprechend vielleicht etwas hipper gekleidet. Nein, sie trug eine Abaya und einen Niqab, also einen Gesichtsschleier. Und trotzdem war das eine sehr selbstbewusste junge Frau, mit der ich ein Interview geführt habe. So hatte ich dann mal einen Zugang. Aber das, was Nadine im besonderen Maße in Saudi-Arabien erlebt hat, und das ist das ganz Besonderes, was sie jetzt ja auch in ihrem Buch beschreibt, das bald herauskommt, dass sie Zugang zu Familien hatte. Also sie war sozusagen privat bei Familien eingeladen. Und das ist etwas, was tatsächlich mir als männlich Reisender verwehrt bleibt. Nadine, leider, muss ich sagen.
Nadine, für dich das perfekte Stichwort eigentlich. Erzähl doch gerne mal von deinen Begegnungen. Gerade in Saudi-Arabien, sehr konservatives Land, haben wir gerade gehört. Und auch erst seit 2019 überhaupt für westliche Touristen geöffnet. Was nicht bedeutet, dass sie da hinströmen. Es ist eigentlich ein Land nach wie vor fast komplett ohne Tourismus, kann man schon so sagen, im Vergleich zu anderen Regionen der Welt. Was hast du dort für Menschen kennenlernen dürfen, auch für Familien? Was sind so Begegnungen, die dir immer im Kopf bleiben und die dich sehr freuen und im Herz berühren?
Ich war ja zweimal in Saudi-Arabien. Einmal im Jahr 2020, kurz bevor Corona ausgebrochen ist. Und da war ich dann eigentlich nur dort, um Ferien zu machen. Also ich war neugierig und wollte hin. Und da fand ich das so spannend mit den Menschen und die Begegnungen, die ich vor Ort hatte, dass ich dann meinem Verlag, also dem Piper Malik Verlag, vorgeschlagen hatte, ob die vielleicht ein Buch dazu haben wollen. Ja, und dann kam Corona und dann bin ich letztes Jahr 2023 wieder hingereist, dann für länger. Also insgesamt mit 2020 war ich rund 4 Monate in dem Land und ich konnte dann noch auf ein paar Bekanntschaften von der ersten Reise zurückgreifen. Die wiederum haben mich dann anderen Menschen vorgestellt. Also du kannst dir vorstellen, das war dann schon so ein bisschen etwas, worauf ich dann bauen konnte. Und vor allen Dingen, also ich habe Männer wie Frauen getroffen und gerade die Gespräche und die Erlebnisse, die ich mit den Frauen vor Ort hatte, waren das natürlich die spannendsten. Ich traf junge konservative Frauen, aber auch lesbisch lebende Frauen, also Homosexualität ist ja illegal in Saudi-Arabien, wie eigentlich in fast allen oder sogar in allen Ländern der Region, ja. Und das war insofern dann sehr interessant, wie sie ihr Leben gestaltet. Ebenso traf ich Studentinnen, Ingenieurinnen, Koranlehrerinnen, also wirklich einen gesellschaftlichen Querschnitt. Und ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe auch verstanden, was es bedeutet, den Schleier zu tragen oder eben nicht zu tragen, wie sehr er an die Kultur geknüpft ist und jetzt nicht an den Glauben, wie wir ja oft denken. Also wenn eine Frau einen Gesichtsschleier trägt, dann sagen wir hier, oh, die ist bestimmt fundamentalistisch oder so. Das mag vielleicht für hier stimmen, aber für die arabischen Länder stimmt das nicht. Da hat das was mit Kultur und Tradition zu tun. Und Da gibt es ganz, ganz viele Graustufen. Also das ist es eigentlich, worum es mir geht. Eben nicht um das Schwarz und das Weiß, sondern um die ganzen Graustufen dazwischen. Und meistens ist es so, dass wir hier im Westen von den Frauen am wenigsten wissen, die aber am meisten zu erzählen haben. Und das habe ich sehr genossen, aber ich habe auch ganz tolle Gespräche mit Männern geführt, auch Männer, die Liebeskummer hatten oder die heiraten mussten, aber eigentlich nicht wollten. Ne? Also da sind wir wieder beim Thema Tradition. Und was macht das mit den Menschen, sich dazwischen durchzuhangeln und auch diese... Also ich habe auch depressive Menschen getroffen, klar. Also gibt's ja überall in allen Gesellschaften. Und ja, mich hat das wirklich sehr bewegt. Also ich könnte jetzt auch auf einzelne Geschichten eingehen, aber das würde vielleicht den Rahmen sprengen. Nur vielleicht so viel. Ich habe in Saudi-Arabien mit Iran zusammen, war Saudi-Arabien das Land, wo mich die Menschen am neugierigsten und am freundlichsten willkommen geheißen haben. Tatsächlich. Und deswegen bin ich ja auch noch mal hingereist. Also doch, das hat mich schon alles sehr bewegt, ja.
Und dennoch, es bleibt ein Land irgendwo der Widersprüche. Ich glaube, du hast das in einem Video auch ganz schön gesagt. Ein Land zwischen TikTok und Todesstrafe. Das bringt es ja ganz gut auf den Punkt.
Ja.
Und manchmal auch vielleicht ein Land der Zerrissenheit, des Übergangs. Kann man das so sagen?
Ja, absolut. Es ist ein Land, das Brüche hat. Also es hat Umbrüche, Abbrüche, Ausbrüche, Aufbrüche. Und Saudi-Arabien durchlebt gerade den tiefgreifendsten Wandel seiner Geschichte. Und das bedeutet natürlich auch Unsicherheit. Wandel bedeutet Unsicherheit. Und gleichzeitig ist da aber auch die Freude in der Gesellschaft, dass sich das Land öffnet, dass jetzt Männer und Frauen zusammen ins Kino gehen dürfen. 35 Jahre lang gab es keine Kinos in Saudi-Arabien. Männer und Frauen waren im öffentlichen Raum strikt getrennt. Und all das verändert sich und ja, die Leute saugen das auf. Auf der anderen Seite ist da aber auch die Angst, die eigene Kultur und Tradition zu verlieren, weil man darf ja nicht vergessen, Saudi-Arabien ist ja auch das Land, wo der Islam vor 1400 Jahren entstanden ist und das gehört auch zur Identität des Landes. Also die Menschen sind gerade in einem Umwälzungsprozess und auch das macht Saudi-Arabien für mich momentan mit zu dem spannendsten Land im Nahen Osten.
Tatsächlich, auch für mich, der die Region ja ganz gut kennt und der auch immer mal nach Saudi-Arabien reisen wollte, was aber, wir haben es gerade gesagt, lange Zeit gar nicht möglich war. Also Tourismus gibt es ja immer schon in Saudi-Arabien, das darf man ja nicht vergessen. Ne? Aber dann sprechen wir hier vom Pilgertourismus natürlich, weil natürlich die heiligsten Städte Medina und Mekka ja nun mal in Saudi-Arabien liegen und dann kommen Touristen aus der ganzen Welt dorthin, Pilgertouristen, aber normale Reisende, Touristen, so wie wir, das war ja eben nicht möglich und deswegen habe ich da immer so ein bisschen mit den Hufen geschart, weil ich dachte, ich will da unbedingt mal hin, weil für mich, der ja mal Islamwissenschaften studiert hat, war das natürlich tatsächlich, mag manchmal ein bisschen komisch klingen, aber so eine Art Sehnsuchtsziel, unbedingt mal dieses Land zu bereisen und ja, genau das, was Nadine beschreibt, das ist wirklich etwas, was auch mich tatsächlich dann fasziniert, ein Land zu erleben, das sich in einem so starken gesellschaftlichen, muss man ja immer auch betonen, nicht unbedingt politischen, aber in einem so gesellschaftlichen Wandel sich befindet und man das tatsächlich dann auch über die Gespräche mit den Menschen dort auch sehr stark spürt, dass die Menschen große Hoffnung haben in aller Zerrissenheit, die Nadine auch gerade beschrieben hat. Aber genau diesen Wandlungsprozess auch sozusagen live miterleben zu können, das habe ich vorher bisher in keinem Land so stark erlebt und das ist ganz, ganz spannend und ich reise ja auch bald wieder hin. Ich mache jetzt auch ein Bildband mit dem Knesebeck Verlag zusammen über Saudi-Arabien, der 2025 erscheinen wird und das ist auch, also da habe ich auch so Lust darauf. Ich freue mich auch jetzt schon wieder auf diese Reise. Und wenn ich das noch sagen darf, tatsächlich war das so, ich bin ja vielfach in diese Region gereist, sowohl auf die arabische Halbinsel, aber vor allen Dingen auch in den Vorderen Orient. Und für mich ist ja der ganze Kulturraum, auch wenn ich, egal wo ich dorthin reise, auch wenn es ein neues Land ist, ist ja nicht fremd, im Gegenteil. Also sowohl, was wir vorhin ja schon sagten, die Gerüche, aber auch Geräusche, die Menschen, der ganze Umgang, auch diese ja viel zitierte Gastfreundschaft, was alles dazugehört, vor allem die reiche Kultur, das ist ja etwas inzwischen für mich sehr Vertrautes. Und dennoch war es tatsächlich so, als ich letztes Jahr nach Saudi-Arabien zum ersten Mal gereist bin, hatte ich auch so ganz bestimmte Vorstellungen von diesem Land. Ich dachte, ich wüsste schon so einiges. Ich habe einige Bücher gelesen. Nadine hat mir schon ganz, ganz viel erzählt. erzählt, weil sie da ja schon seit Monaten in diesem Land unterwegs war. Wir haben uns täglich ausgetauscht über WhatsApp-Nachrichten und ich hatte so das Gefühl, ich bin wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Und das war ich wohl auch. Und dennoch bin ich dort angekommen und war wirklich von Anfang an wirklich geflasht und dachte so, okay, das ist ja jetzt doch alles anders, als ich mir das so vorgestellt habe, obwohl, das ist so verrückt, obwohl ich ja die Region gut kenne und sie mir vertraut ist, habe ich tatsächlich eigentlich noch nie vorher ein Land bereist, dessen Außenwirkung und das Erleben vor Ort so sehr auseinanderklaffen wie im Saudi-Arabien. Und das natürlich zu erleben, ist etwas ganz Spannendes. Du merkst schon, also sowohl Daniel als auch ich, wir sind beide fasziniert, eben, aber auch, weil wir uns, glaube ich, dieser Ambiguität dieses Wandlungsprozesses bewusst sind. Also wir wollen da nichts beschönigen, aber vielleicht auch gerade deswegen, was du ja auch immer gesagt hast, dass Saudi-Arabien ganz sicher eines der Länder ist, wenn nicht sogar das Land, das von außen betrachtet für die meisten ein Buch mit sieben Siegeln ist, ein rotes Tuch, ein völlig unbekanntes Land, wo man sich auch vielleicht fragen kann, warum sollte man dorthin reisen? Und wir sagen, ja, wenn man dorthin reist, erlebt man einmal mehr, wie es ist, ein arabisches und ein islamisches Land und zudem ein sehr konservativ geprägtes islamisches Land von außen zu betrachten. Aber wie ist es dann, wenn man vor Ort ist, sich ein eigenes Bild macht, mit den Menschen in Kontakt kommt, sich mit ihnen unterhält und ihre Geschichten hört, ihre Lebenswünsche, ihre Lebenserwartungen und dann feststellt, um es mal so ganz blöd zu sagen, da leben ja auch nur Menschen. Und sie eben das zu erleben, das ist ja wirklich was Faszinierendes.
Also obwohl natürlich jetzt die gesellschaftlichen Freiheiten sich vergrößern, bedeutet das nicht, dass auch die politischen Freiheiten da sind. Ne? Also klar, wenn wir von der Gesellschaft und von den Menschen sprechen, ist das das eine. Aber das andere ist, seit Mohammed bin Salman, also MBS, der Kronprinz geworden ist, beziehungsweise sein Vater 2015 den Thron bestiegen hat, hat sich die Lage für Kritiker im Land deutlich verschärft. Es sind mehr Hinrichtungen jetzt, haben mehr Hinrichtungen stattgefunden als in all den Jahren zuvor. Kritiker werden viel schneller weggesperrt, auch religiöse Menschen, also Geistliche, werden sehr gerne weggesperrt. Und die Lage auch für Online-Aktivisten, für Menschenrechtler und für all jene, die sich nur einen Hauch kritisch äußern zu der Regierung, die sieht man nie wieder. Und wir wissen ja auch, was mit Jamal Khashoggi passiert ist, der saudi-arabische Journalist, der ermordet wurde, wobei die Hintergründe nicht ganz klar sind, aber trotzdem, also das ist immer noch ein autoritäres Regime und es ist vielleicht jetzt sogar noch autoritärer, als es zuvor war.
Ja, weil man nicht vergessen darf, dass genau dieser Wandel, den wir einerseits auch fasziniert beobachten und erleben, dass der tatsächlich natürlich von oben oktroyiert ist. Ne? Da wird von oben vorgegeben. Also und das ist auch etwas, was dann nicht verhandelbar ist. Das hat positive, wie Sadie gerade beschrieben hat, auch sehr negative Seiten. Dieser Wandel wird vorgegeben, der bedeutet große Freiheiten, aber ganz genau eben nicht automatisch politische Freiheiten, was wir eben oftmals immer so ein bisschen parallel sehen wollen. Und da muss man ganz klar sagen, das ist in Saudi-Arabien anders. Da gibt es eben mehrere Parallelen nebeneinander oder mehrere Lebenswelten nebeneinander. Und das ist so eine Ambiguität, die für uns manchmal schwer verständlich ist, vielleicht sogar manchmal auch schwer auszuhalten ist, aber das ist nun mal so.
Umso spannender finde ich, wie ihr es auch durch getrennte Reisen berichtet, sehr authentisch und ich denke auch immer gern zurück an die rausgehört Episode 22, ist schon ein bisschen her, aber man kann noch da hinscrollen im Podcast-Player. Da war nämlich Stefan Ort zu Gast und der war ja als Couchsurfer in Saudi-Arabien unterwegs und hatte auch diese Gastfreundschaft sehr schön beschrieben, aber eben auch diese Zerrissenheit des Landes oder diesen Wandel, der dort gerade ja auch erlebbar wird, wenn man dort hinkommt und gerade auch mit Familien spricht, mit den Menschen dort, auch eine sehr spannende Folge. Wenn ihr möchtet, könnten wir aber auch gerne nochmal auf eure Irak-Reise schauen. Das ist ja eine Reise, die ihr gemeinsam absolviert habt. Eine kleine Besonderheit, ihr habt euch entschieden, das zu tun, auch für eure gemeinsamen Vorträge. Warum gerade der Irak? Warum habt ihr euch dafür entschieden, Lutz? Wie kam das?
Ach, das ist so ähnlich wie in Saudi-Arabien. Für mich war der Irak auch tatsächlich lange ein Sehnsuchtsziel, einfach dadurch, dass ich ja, wie schon vorhin gesagt, oft und über einen langen Zeitraum nach Syrien und durch Syrien gereist bin. Und wenn man sich natürlich auch geschichtlich, historisch, kulturell mit dieser Region beschäftigt, also allen voran mit dem Vorderen Orient, dann gehört der Irak als ehemaliges Zwei-Stromland in der alten Zeit, aber auch in der neueren Geschichte, im modernen Vorderen Orient, mit der Entstehung dieser ganzen Staaten nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, dann Kolonialgeschichte, britische, französische Mandatszeit. Wenn man sich damit beschäftigt, dann ist der Irak ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Geschichte. Und dann will man das natürlich auch bereisen. Aber das war eben über viele Jahrzehnte als Tourist durch Diktatur, Kriege, Konflikte unmöglich. Und dadurch aber, dass ich oft in Syrien war und ich war häufig auch mal ganz weit im Osten des Landes, also schon unweit der irakischen Grenze. Und manchmal habe ich auch irgendwie Verkehrsschilder gesehen. Hier, ne, Bagdad, 240 Kilometer oder Iraqi Border, irgendwie 10 Kilometer. Da ich dachte, Mensch, da willst du ja unbedingt mal hin. Aber es ging eben nicht. Und als dann plötzlich auch, es hieß, ja, der Irak ist plötzlich bereisbar, und da kannten dann Nadine und ich uns schon, und bei Nadine, das wird sie sich auch erzählen, war Irak auch ein Sehnsuchtsziel, und dann haben wir gedacht, okay, dann let's go, yalla yalla, dann reisen wir da jetzt einfach mal hin.
Ja, Nadine, ich glaube, es ist ja auch ein Land, was sehr spannend ist, weil sehr junge Menschen dort, eine junge Generation dort auch, glaube ich, sich öffnet für viele Dinge, auch sprechen möchte, auch Social Media sehr aktiv ist, Smartphones sind dort sehr verbreitet. Und trotzdem auf der anderen Seite, ihr beschreibt es auch im Vortrag, es gibt dort überall noch Militär-Checkpoints. Auch da, diese Widersprüche vielleicht zu erleben, ist wahrscheinlich sehr spannend gewesen für euch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte Irak auch schon ganz lange als Ziel auserkoren, und ich hatte, also in den Nordirak nach Kurdistan kann man ja reisen, ja, aber der Zentralirak, also da, wo Bagdad liegt, das war für 40 Jahre lang nicht möglich, und ich hatte immer geschaut in verschiedenen Foren, wann denn jetzt Visa ausgestellt werden, und als ich das dann rausgefunden habe, da habe ich das dann Lutz offenbart, dass ich auf jeden Fall jetzt in den Irak reisen möchte, und
ich fand diese Idee am Anfang übrigens gar nicht so toll, ne? Also das ist tatsächlich, ja, wirklich, mag man kaum glauben, auch wenn ich sage, es war für mich ein Sehnsuchtsziel, und das ist auch so, aber das ist tatsächlich so. Die Initialzündung kam von Nadine, die mir dann irgendwann abends mal in der Kneipe beim Bierchen sagte, hör mal, übrigens, ich fahre demnächst in den Irak. Und ich habe gesagt, was denn, wieso der Irak, wieso fährst du in den Irak? Und so ging es hin und her, und am Ende habe ich dann irgendwann gesagt, na gut, dann komme ich halt mit. Ne, so.
Ja, genau. So war das ein bisschen, aber ja. Es stimmt natürlich, da sind auch unfassbar viele junge Menschen, und was Smartphones und Digitalisierung betrifft, da sind die im Nahen Osten sowieso weiter als wir hier in Deutschland. Also allein Saudi-Arabien, überall immer 5G, und eigentlich wird alles mit dem Handy gemacht. Also Deutschland ist da doch sehr rückständig. Jedenfalls im Irak war es natürlich super spannend. Also auf der einen Seite, genau, du sagst es, man hat diese starke Militärpräsenz, also irakische Militärpräsenz, und allein in Bagdad haben wir über 20 militärische Kontrollpunkte passiert. Wir mussten ständig unsere Pässe zeigen. Das war immer alles ganz freundlich, aber trotzdem wollte man halt wissen, wer wir sind und wo wir hingehen. Und die Menschen, die haben sich halt daran gewöhnt, ne? Und ja, da es kein Staat ist, der so richtig funktioniert, das ist, kann man ja schon als Failed State bezeichnen. Und das sieht man auch im Straßenbild. Und die Menschen, die flicken ihre Sachen und Seelen dann halt selbst zusammen, ne? Und das war deswegen auch oft sehr, sehr berührend. Und dann gleichzeitig aber auch wieder diese, es ist ein ausgelutschtes Wort, aber es gibt kein besseres, nämlich die Gastfreundschaft, trotzdem dann zu erfahren und dieses Willkommen heißen, ne, auf der anderen Seite. Und sowas macht demütig. Man kehrt zurück nach Deutschland und ist dann erstmal für eine Weile demütig, auch wenn der Alltag einen natürlich irgendwann wieder einholt.
Ich stelle mir das vor allem, ich sag einfach mal krass vor, wenn man dann an Orte kommt, die man sonst aus dem Fernsehen kennt, nämlich aus Kriegsberichterstattung. Also diese Bilder, wie damals die Angriffe der USA da losgegangen sind, die behält man ja im Kopf, gerade diese Nachtsichtbilder, also habe ich sehr präsent noch im Kopf, und ihr seid dann eben auch dort gewesen, und ich glaube, es ist eigentlich dann ein Land, was auch so schöne Seiten hat, so ein Sonnenuntergang am Tigris, sowas, das stelle ich mir wunderbar vor, auch romantisch fast, also, und die Menschen gucken dann auch versonnen in den Sonnenuntergang, solche Dinge habt ihr ja erlebt, und für viele andere, für Touristen vielleicht, ist das einfach so fremd und fern. Ihr würdet aber schon sagen, man kann den Irak mittlerweile sicher bereisen, und es ist eine wunderbare Region, oder Lutz, wie würdest du es beschreiben?
Ja, ich glaube, du hast vielleicht gemerkt, Nadine, ich muss jetzt beide ein bisschen schmunzeln im Hintergrund, als du von dem romantischen Sonnenuntergang über dem Tigris sprachst. Also ganz so romantisch ist es leider nicht. Also wenn man natürlich an Irak denkt, denkt man wahrscheinlich häufig an das Zwei-Stromland Euphrat und Tigris. Und das ist ja auch alles richtig. Und der Tigris fließt ja auch durch Bagdad. Und das war tatsächlich auch gerade für mich persönlich, aber dann auch für uns beide, weil ich ja auf der syrischen Seite habe ich halt den Euphrat mehrfach ja erlebt. Aber der Tigris fließt eben vor allem durch den Irak. Und dann war es für mich was ganz Besonderes, vor allem überhaupt in Bagdad mal zu sein. Bagdad, diese alte Kulturstadt. Und dann waren wir eben auch am Tigris. Aber der Tigris, das ist echt mittlerweile fast nur noch ein Rinnsal, vor allem Richtung Sommermonaten. Wir waren ja im Mai dort, da war es schon sehr, sehr heiß. Und also besonders romantisch war das nicht, aber Schade. Es war trotzdem ein aber es war trotzdem ein besonderer Moment, das kann man wirklich sagen. Es war wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment, dann doch in Bagdad am Tigris zu stehen. Das ist tatsächlich so. Also das fand ich sogar tatsächlich berührend und auch bewegend, weil das historisch einfach etwas ganz, ganz Besonderes war. Und das, was auch Nadine sagte, dass wir auch im Irak einmal mehr diese Offenherzigkeit der Menschen dort erlebt haben. Und das, was du auch sagst, ja, richtig. Klar, man fährt in den Irak, man fährt nach Bagdad und man hat das tatsächlich alles noch so in Bildern vor Augen, die Kriege, die man ja dann so aus medialen Berichterstattungen vor Augen hat. Und das sieht man teilweise auch vor Ort auch. Und das habe ich auch noch nie so krass in einem anderen Land erlebt, dass man, wenn man durch Bagdad läuft, man durch Stadtteile kommt, durch Straßen kommt, wo du teilweise noch Einschusslöcher sehen kannst an den Hausfassaden und man also wirklich die Spuren der Kriege und der Konflikte tatsächlich noch sieht. Und wenn man dann auch so mit den Menschen in Kontakt kommt und sich auch mit ihnen unterhält, dann merkt man das auch so. Das, was Nadine gerade sagte, also dass die Menschen so ein bisschen ihre Seelen selbst zusammenflicken und irgendwie versuchen, das Beste daraus zu machen. Und dennoch, also ich, ne, um das vielleicht als Beispiel, das war wirklich, das hat Nadine und mich völlig geflasht. Davon erzählen wir auch in unserer Live-Reportage, weil das etwas Berührendes war und für viele steht. Es gibt in Bagdad eine ganz berühmte Frühstücksbäckerei, Kahel Urfuli, die auch jeder in Bagdad kennt. Und da gibt es so ganz süße, pappsüße Teigtaschen. Die werden ab morgens um 5 gebacken und wenn die fertig gebacken sind, dann macht der Laden zu, das ist meistens gegen Mittag. Und da waren wir, weil wir davon hörten und haben da gefrühstückt und dann war das halt tatsächlich so, dass wir dann bei dem Besitzer des Ladens nicht bezahlen durften, weil er uns einladen wollte. Und wir haben gesagt, nee, das geht natürlich nicht. Ne? Das ist auch etwas, was wir so aus dem Nahen Osten kennen. Das ist so eine Art Ritual, dass man eingeladen wird, dann lehnt man ab, dann wird man wieder eingeladen, man lehnt wieder ab. Und irgendwie, manchmal nimmt man dann doch das Geld an, manchmal aber auch nicht. Aber das ist so ein Spiel und das wusste ich auch. Aber irgendwann war klar, weil dann der Besitzer, Mohammed Ali hieß er, dann irgendwann seine rechte Hand aufs Herz gelegt hat und hat gesagt, hey, nein, ihr seid meine Gäste. Und dann war für mich klar, auch mit dieser Geste, okay, also er meint das ernst, er möchte uns wirklich einladen, weil wir westlich Reisende sind, Gäste seines Landes und er wollte uns einfach etwas Gutes tun, wollte eine Geste zeigen und dann hat er uns eingeladen, weißt du, in einem Frühstückscafé und dann gehen wir raus und wir kamen da vorher auch mit so 3 jungen Männern ins Gespräch. Die sprachen auch nur Arabisch, kein Englisch und haben uns ein bisschen so mit denen unterhalten und dann fragte uns der eine, wo wohnt ihr eigentlich hier in Bagdad? Und dann haben wir gesagt, ja, in dem Hotel so und so. Und dann sagte er so, hä? Ja, okay, Hotel, aber ihr könnt doch auch bei mir wohnen, wenn ihr wollt. Und dann haben wir einen Tee getrunken, den wollten wir bezahlen. Und dann hat der Teehändler gesagt, nee, die 3 jungen Männer haben schon für uns bezahlt. Weißt du, also solche Erlebnisse und Begegnungen, wo du denkst, okay, stell dir vor, du sitzt hier in Berlin und wir sitzen da und kommen mit 2 Irakern ins Gespräch und die erzählen uns, dass sie aus Bagdad kommen. Hand aufs Herz, würden wir auf die Idee kommen, so heimlich beim Kaffeebesitzer schon mal die Tees der Iraker zu bezahlen, um sie einfach einzuladen. Ich weiß nicht, ob wir das machen würden. Also, und da im Irak war das so ganz selbstverständlich. Und das fanden wir beide so, war das etwas ganz Berührendes. Und auch hier wieder so diese Ambiguität zu erleben und auch ähnlich wie bei Saudi-Arabien. Von außen der Irak ein Failed State, das ist er auch. Aber dann reist in dieses Land. Und dann hast du solche Begegnungen, das ist was ganz Besonderes. Vielleicht nochmal auf die Frage, weil du sagtest, kann man dorthin reisen, so ohne weiteres? Das muss man, glaube ich, tatsächlich ein bisschen differenzierter betrachten. Genau, Nadine sagte es schon, Nordirak, Kurdistan, da kann man schon seit einigen Jahren wieder hinreisen, ohne allzu große Bedenken. Es gibt mittlerweile Direktflüge von Düsseldorf nach Erbil in Kurdistan. Bagdad ist schon nochmal was anderes. Ja, man kann dorthin reisen und man kann tatsächlich ein Visa on Arrival bekommen am Flughafen. Das hat bei uns auch funktioniert. Und es ist durchaus hilfreich, wenn man ein bisschen Arabisch spricht. Das macht es ein bisschen einfacher, aber es geht auch ohne. Aber man muss sich schon, klar machen, dass das Land tatsächlich ein Failed State ist. Und die Sicherheitslage ist immer wieder mal prekär. Das Auswärtige Amt warnt immer noch vor Reisen in den Irak. Wir haben es trotzdem gemacht und haben dann wirklich ganz tolle Begegnungen gehabt. Trotzdem immer mit dem Bewusstsein, es ist nicht irgendwie, wie du vorhin schon sagtest, Mallorca oder so, sondern es ist halt dann doch der Irak. Ja. Und trotzdem, wir waren ja in Kerbela, in Najaf, in Babylon, das war ein einzigartiger Erlebnis.
Also wir haben schon auch immer vor Ort geschaut und mit Locals gesprochen, ne? Und immer währenddessen geguckt, ob die Lage okay ist. Und wir hätten auch ganz klar gesagt, wir sind ja keine Kriegsreporter, ne? Wir hätten ganz klar gesagt, okay, wenn jetzt in dieser Region oder in dieser Stadt gerade Unruhen sind, ne, dann fahren wir da nicht hin. Oder wir hauen ganz schnell ab, wenn wir merken, es ist jetzt ein bisschen brenzlig. Also wir haben wirklich die Lage immer im Blick und das sollte man auch tun, wenn man sich entscheidet, in den Irak zu reisen, auch arabische Zeitungen lesen. Also es gibt ja auch die englische Version von arabischen Zeitungen und auch immer mit den Menschen vor Ort sprechen und dann vor Ort entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht.
Perfekt. Also ich glaube, so authentisch über eine Region zu sprechen, das tut einfach gut. Und ihr habt ja sehr offen auch geschildert, was für schöne Begegnungen es da gibt, aber was vielleicht auch nach wie vor gerade politisch die Probleme sind im Nahen Osten. Also vielen Dank, dass ihr so offen berichtet habt hier im Podcast. Und Nadine, den Hinweis können wir gerne noch geben. Ab Herbst gibt es dein neues Buch. Auch das schon mal sehr spannend. Kann man sich schon mal drauf freuen, oder?
Ja, danke.
Berichtet weiter. Es ist sehr schön, euch zuzuhören. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart hier im Rausgehört-Podcast.
Danke.
Danke dir, lieber Joris. War eine ganz große Freude. Wir kommen gerne wieder vorbei in deinen Podcast oder eben, genau, wir sind ja auch bei einigen Globetrotter-Stores auch mit unserer Live-Reportage auf der Bühne.
Schön. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Podcast?
Ja, mache ich auch.
Gut. Vielleicht kriegen wir es zusammen sogar noch besser hin. Performance, Audioqualität, Storytelling. Mit einer Beratung der Podcast-Fabrik optimieren wir deinen Unternehmenspodcast. Hol dir jetzt den professionellen Support und bring deinen Podcast auf ein neues Level. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcast-Fabrik. Bielefeld 3x5 110 und podcastfabrik.de.